Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 376 des Computer Club 2 Audiocast. Und ich möchte allen denen, die diese Folge hören, das ist ja gar nicht ganz so einfach. Der eine hört sie gleich am Tag der Online-Stellung, der andere erst Jahre später. Aber dem möchte ich doch allen sagen, wir finden das gut, dass es Leute gibt, die sich das anhören, die sich damit auseinandersetzen, die nachdenken und die uns auch schreiben, ihre Meinung dazu schreiben, auch wenn es nicht unsere Meinung ist.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, dass Sie alle da sind. Und wir haben ja in der letzten Sendung mal angefangen mit dem Thema Überwachung, Prism und Tempora und wie es alles heißt. Aber das ist alles nichts zu dem, was ich über Australien gelesen habe, Wolfgang. Da gibt es eine absolut totale Überwachung. Und zwar auf einem Versuchshof der Jun-Forscher werden 50 Kühe mit GPS-Etikett.
Also ein Bauernhof.
Ein Bauernhof, ja. Werden 50 Kühe mit GPS-Etiketten im Ohr versehen oder sind versehen worden und werden jetzt Tag und Nacht überwacht. Man kann sie sogar übers Internet überwachen. Man kann also von hier aus gucken und sieht die Codenummern der Kühe, wo sie sich gerade befinden. Also da ist kein mal eben abends weggehen oder sowas. Das ist genauso wie die Fußfesseln der Strafgefangenen, die auf Freigang sind in den Vereinigten Staaten, die auch mit GPS immer zu tracken sind. Also das ist doch mal eine Überwachungsmaßnahme.
Das finde ich toll. Ja, aber wenn jetzt so eine Kuh sich verlaufen hat, so in Australien, ich meine, da sind ja nun die Entfernungen doch weiter verteilt als bei uns. Was macht denn der Bauer? Setzt er sich in seinen Hubschrauber, fliegt dahin, fängt die Kuh mit dem Hubschrauber ein oder was macht er?
Sowas Ähnliches muss er in dem Falle machen. Das ist eine Einwegkommunikation. Also die haben den GPS-Chip drin und der funkt dann über Mobilfunknetz, wo die Kuh sich gerade rumtreibt oder die Kühe.
Da hätte ich noch einen Vorschlag. Also ich würde doch dann diesen Kühen ein Radio umhängen mit einem richtig dicken Lautsprecher da dran. Und dann könnte doch der Bauer, könnte auf den ganzen Überwachungskram eigentlich verzichten, könnte der Bauer abends, wenn seine Kühe nach Hause kommen sollen, einfach an sein Funkgerät gehen und seine Kühe rufen, einzeln oder gesammelt oder sonst wo. Ich meine, das machen doch die Landwirte auch so, wenn sie rausgehen, sie rufen doch das Vieh und die kennen die Stimme ihres futtergebenden Herrn und kommen angelaufen. Das wäre doch auch dort eine schöne Sache. Stell dir mal vor, bist du auf, was weiß ich, wie viel Quadratkilometer verteilt und er geht an sein Funkgerät und ruft sein Vieh nach Hause und die kommen alle angetrottet, weil sie wissen, gibt was Leckeres. Bäuerchen hat gekocht. Ist doch schön, oder?
Ja, die Farmen in USA. Also musst du überlegen, diese Kirby-Farm, auf der Versuch gerade läuft, die ist sehr, sehr klein für australische Verhältnisse. Die ist nur 728 Hektar groß.
Och.
Ja. Was die damit machen, was sie versuchen jetzt, das sind Forscher ja an der Universität, die wollen das Verhalten der Kühe sehen, die wollen sehen, ob sowas wirklich praxisreif ist, denn bei den richtig großen Farmen ist das schon ein Thema, wo treibt sich meine Herde rum. Man kann auch andere Sachen sich ausdenken und denken dabei, dass man zum Beispiel die komplette Herde beobachtet, wo hält die sich am liebsten auf, wo ist für die Wasser, Essen, Schatten und sowas am besten. Und kann denn gezielt versuchen, ähnliche Plätze aufzubauen, ähnliche Grasplätze aufzubauen, damit die Kühe möglichst zufrieden und glücklich sind. Weil es ja Milch von glücklichen Kühen gibt es dann, wenn es Milchkühe sind.
Ah ja.
Wenn es Fleischkühe sind, aha, die sind auch nur eine begrenzte Zeit dann glücklich.
Also Bier von glücklichen Brauern wäre auch nicht schlecht. Sag mal, kann man die, ist das öffentlich, kann man die so im Internet beobachten?
Man kann die Positionen der Kuhn im Internet beobachten. Die Adresse dazu schreiben wir auf unserer Webseite. Man kann denn allerdings nicht den Namen der Kuh, das ist also nicht die Bertha oder die Ellie oder die Carla oder wie sie immer heißen, da steht dann eben sowas wie EB2C1 oder BD537 oder sowas. Also die Codenamen der Kühe stehen dann da. Dem eingeweihten Farmer sagen die eventuell was. der Betrachter im Internet, der sieht eben nur, dass da irgendeine Kuh irgendwo im Gelände rumläuft. Aber ich finde es eine coole Sache.
An ihrem Verhalten könnte man ja möglicherweise auch den IQ der Kuh festmachen. Aber
ja, okay.
Tja, wie kommen wir jetzt auf das nächste Thema? Das ist ja gar nicht ganz so einfach.
Also es hat nichts mit IQ
aber
zu tun.
Vielleicht machen wir einfach einen ganz harten Schnitt. Wir springen jetzt einfach in die Schweiz, da, wo unser geschätzter Kollege Urlaub macht, möglicherweise sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt und sich freut, dass wir hier sitzen und seine Arbeit machen. Naja, nicht ganz. Er schickt nämlich ab und zu einen Bericht aus dem Urlaub und das tut er dann mit einer wirklichen Vehemenz. Diesmal hatte er sich etwas ausgedacht. Ja, da haben wir früher drüber gelacht oder den Kopf geschüttelt. Heute weiß ich nicht. Vielleicht wird der eine oder andere gar nicht mehr verstehen, worum es dabei ging. Aber ich denke, Heinz, hören wir in uns an. Sollen wir ihn reinlassen?
Ja, wir lassen ihn gerne rein.
Sommerkommentar 2013, Teil 4. Diskettenkopie und Laserdrucker. Diesmal mit einem E geschrieben. Wir beamen uns zurück in die Zeit der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 1980 war das Computerwissen der meisten Menschen quasi gleich null. Der Computerclub hatte angefangen zu senden und erreichte viele Leute in Deutschland, die an einem Heimcomputer herumbastelten. Sie waren alle sehr motiviert und eigentlich auch sehr bewandert in der neuartigen Technik. Man begann damals in der Büroszene und in der Lagerhaltung und in anderen wirtschaftlichen Bereichen die Computer so langsam einzusetzen. Es begann, dass sich nicht nur die Computerfreaks mit der Materie beschäftigten. Mittlerweile mussten auch die Angestellten mehr oder weniger begeistert die Maschinen bedienen. Und dabei kam es oft zu Ausfällen der Maschinen, weil auch häufig Fehleingaben Schuld an dem Desaster hatten. Ich werde es nie vergessen, was mir ein Mitarbeiter einer Softwarefirma einmal erzählte. Und ich gehe davon aus, dass die Begebenheit wahr ist, denn sie wurde sehr überzeugend erzählt. Da rief eine Sekretärin in seinem Büro an, die seine Textverarbeitungssoftware in Benutzung hatte. Plötzlich stockte das Ganze und man konnte keine Eingaben mehr machen und nichts mehr drucken. Es war aussichtslos, den Fehler am Telefon zu finden. Im Gespräch stellte man fest, dass man nur noch helfen kann, wenn man auf die Software schauen kann, um den Fehler zu lokalisieren. Die Aufforderung der Hotline, von der Diskette eine Kopie anzufertigen, wurde dann überaus perfekt gelöst. Die damals noch als 8 Zoll große Diskette wurde auf den modernen Fotokopierer gelegt und kopiert. Dann hat man auch die Rückseite kopiert und beides zum Softwarehersteller per Brief geschickt. Damals war der Fotokopierer noch lange nicht Standard und deshalb wähnte man sich in der Firma auf der sicheren Seite mit dieser Kopie, weil man ja über die neuesten Geräte verfügte. Und eine Kopie war eben eine Kopie. Und wie sollte man eine Kopie einer Diskette anders machen, ebenso wie beschrieben. Das, was uns vielleicht heute als lustig erscheint, ist rückblickend gar nicht so ungewöhnlich. Der Deutsche hat lange Zeit gebraucht, um sich den neuen Maschinen und der neuen Technik zu nähern. Erst als er merkte, dass es nicht mehr ohne EDV geht, war er bereit, die Spielregeln umzustellen. Mittlerweile sind viele schon wieder die Weltmeister schlechthin. Computerverfahren bis zum letzten Bit und sie fühlen sich als die Erfindung der Datenverarbeitung und des Computers. Ein weiteres Beispiel zeigt, wie wichtig Informationen waren, die unsere Sendung Computerclub nach und nach den Menschen lieferten. Als der Computer durch die sogenannten Heimcomputer in den Alltag der Menschen eingriff, brachte er viele Begriffe mit, von denen die meisten Leute, die nicht direkt etwas mit deinem Computer zu tun hatten, das einfach nicht verstanden haben. Was sollte man mit einem Bit anfangen, das sich später Byte nannte? Bit und Byte gehörten schon bald zu den Unworten der Computerverrückten. Dann ging es natürlich noch weiter. Die Wörter Kilobit und Kilobyte waren natürlich genauso schwer zu verstehen und geschweige denn selbst zu gebrauchen. Wenn jemand von diesen komischen Computertypen seinem Kumpel erzählte, dass er vorher ins BIOS ging, geschrieben BIOS, um das Passwort zu löschen, so standen Unbeteiligte mit offenem Munde da und schüttelten den Kopf. Wer sich seine DBT-03 selbst gebaut hat und den Akustikkoppler ohne Abnahme betrieb, der wurde zwar straffällig, doch niemand im Umfeld wusste so recht, was der überhaupt gemacht hatte. Derjenige, der sich für viel Geld einen Zusatzspeicher kaufte, der konnte nicht davon ausgehen, dass alle Welt um ihn herum nun stolz auf seine Tat war. Oder der, der seine Datasette austauschte und durch eine Diskettenstation mit 5 Megabyte Speicher zum Beispiel ersetzte, konnte sicher sein, dass niemand, der mithörte, sein Geheimnis ausplaudern würde, denn niemand wusste, um was es da eigentlich ging. Auch Begriffe wie Fuzzy-Technologie oder Fuzzy-Technologie in der Waschmaschine blieben das, was sie waren, ein japanisches Geheimnis. Und wenn der Filius von einem MSX-Computer sprach, dann musste der Vater erst einmal heimlich seinen Brockhaus befragen. Doch der gab nichts preis von dieser Technik, denn wenn man Glück hatte, dann stand da etwas im Ergänzungsband vom nächsten Jahr darin. Also gut, MSX war einmal eine Offensive, die weitgehend aus Japan gesteuert war, die eine Vereinheitlichung der Heimcomputer anstrebte. Die Firma Philips brachte zum Beispiel einen solchen MSX-Computer heraus. Doch der Riesenerfolg des C64 von Commodore, der Volkscomputer, ließ diese Bestrebungen recht schnell sterben. Und mit dem C64 kam die teure Datasette, eigentlich nur ein normaler Kassettenrekorder. Auch das Diskettenlaufwerk wurde mit dem C64 sehr viel populärer. Immerhin 800 bis 1000 D-Mark wollte man für so ein einfaches Gerät haben. Auch beim Drucker gab es Verständnisprobleme. Wenn jemand seinen Nadeldrucker zum Matrixdrucker machte, dann musste man entweder nachfragen oder dumm davongehen. Ob jemand sofort Bescheid wusste, dass es sich um ein und denselben Drucker handelt, wenn er im nächsten Satz von einem Tintenstrahldrucker sprach und gleich darauf das Wort Tintenpisser benutzte. Die schönste Episode erlebten wir jedoch auf einem Messestand von uns selbst. Wir hatten dort einen Laserdrucker aufgebaut und der Kollege, der den Stand bediente, sprach immer vom Laserdrucker und vom Laserausdruck. Sehr interessiert stand vor der Demonstration ein junger Vater mit seinem vielleicht 8- oder 9-jährigen Sohn. Dieser fragte seinen Vater: Papi, warum heißt er denn Laserdrucker? Wir standen nicht weit weg von den beiden und konnten die Erklärung mithören. Junge, der muss doch zuerst lesen, was er drucken soll. Und deshalb sagt man Laserdrucker. Der Sohn war jedenfalls zufrieden. Er hatte verstanden.
Ist ja ganz lustig. Ich kenne eine ähnliche Geschichte, Wolfgang, die auch heute nicht mehr denkbar ist. Bei einer größeren Firma passierte es, dass man die Disketten gut abgelegt hat. Wie das in einem Sekretariat denn so ist, nahm man die Diskette, legte die auf den Locher, machte 2 Löcher rein und die kam dann in den Ordner und war damit gut abgelegt. Wenn man eine Sicherheitskopie brauchte, war es denn nicht mehr so ganz lustig, aber die Disketten waren gut abgelegt.
Ja, oh, sehr praktisch, ja. Mhm. Möglich aus der Praxis gezogen und bezogen. Es war ja früher so, dass die ersten Diskettenlaufwerke, die es zum Beispiel für Apple gab, die haben 1750 € gekostet mit Controller. Und die Disketten waren nur einseitig beschreibbar. Es war auch nur ein Kopf drin. Jetzt sind einige Leute auf die Idee gekommen, man könnte die doch andersrum verwenden. Die hatten aber an der Seite eine kleine Kerbe, so eine rechteckige. Und da war innen ein Schalter, ein Kontakt. Und der hat geguckt, ist da die Kerbe rausgebissen? Denn man konnte diese Kerbe zukleben. Und dann war die Diskette schreibgeschützt von der Hardware her. Also, Oh, hat er geguckt, ist die frei. Habe ich die Diskette jetzt umgedreht? Auf der anderen Seite hatte die diese Kerbe nicht. Und da gab es extra Locher dafür. Die haben so eine rechteckige Kerbe da in die Diskette hineingestanzt. Und siehe da, die Homecomputer-Geschichte fing schon mit Verarschung an. Die konnte man nämlich von der Vorder- und von der Rückseite benutzen. Es wurde zwar immer erzählt, nur die eine Seite ist beschichtet und die andere Seite nicht. Und wenn überhaupt, dann hat sie Fehler. War alles gelogen. Die wollten nur Disketten verkaufen. So ein kleiner Locher und schon konnte man sie beidseitig verwenden. So, jetzt kommst du mit deiner Sensation.
Ich habe eine wirkliche Sensation. Die kommt übrigens aus den USA. Nach über 150 Jahren, also 150 Jahren im vorigen Jahrtausend, ist bei der Navy ein vollkommen neues Zeitalter angebrochen. Es ist alles revolutioniert worden bei der US Navy. Und zwar können die jetzt auch Kleinbuchstaben in den Nachrichten verwenden. Seit Einführung des Systems der Nachrichtenkommunikation, der Nachrichtenweiterleitung in der US Navy ist es jetzt erstmals möglich, Kleinbuchstaben zu verwenden. Ist das nicht eine Sensation?
Ich bin begeistert.
Ja.
Ich bin damals begeistert. Können denn die alten eingesessenen Leute das denn noch lesen?
Da geht es dann los. Also das wurde Mitte des vorletzten Jahrhunderts, also Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt. Und damals waren alles Telegrafen und diese Lichtsignale und mit diesen Fähnchen hat man mal sich hin und her verständigt. Da waren nur Großbuchstaben üblich, um das, die Codierung möglichst einfach zu halten. Bei den Fernschreibern, die dann als nächstes kamen, du kannst vielleicht noch daran erinnern, 75 Boot Fernschreiber, da war auch eine Verschlüsselung schon drin, die war allerdings hart verdrahtet und konnte nur Großbuchstaben. Die wurden einfach, ja. Und das ist gelaufen, da wurden irgendwann diese Broadcast-Systeme digitalisiert, aber nach wie vor wurden Großbuchstaben. Und jetzt hat man es endlich geschafft, alles so umzustellen, dass es überall Groß- und Kleinbuchstaben gibt. Die jüngeren Leute freuen sich. Es gibt ja auch Sonderzeichen da drin. Man kann also das Add und das Prozentzeichen einfügen. Das ging bisher auch nicht. Allerdings von den Älteren gibt es denn schon Widerstände, die sagen, das sieht jetzt, die sind ja schon an Großbuchstaben, nur Großbuchstaben gewöhnt. Das sieht jetzt aber alles nicht mehr so einheitlich aus, wie es früher aussah. Das ist ja eine ganz neue Welt. Also, die US Navy ist in einer vollkommen neuen Zeitalter angekommen. Sie ist dank Groß- und Kleinschreibung im 21. Jahrhundert angekommen.
Ja, dann können Sie jetzt wenigstens authentisch die ganzen SMS und E-Mails und sowas mitschreiben und brauchen die nicht umzukodieren in Großschreibung.
Ja, das ist doch eine Sensation.
Damit sind wir wieder bei den britischen Datenschützern. Die haben Google auf die Pfoten gehauen. Google hat auch in England WLAN-Daten aufgezeichnet, so wie das auch in Deutschland der Fall war. Und so, und die haben jetzt gesagt, jetzt Kinder, so geht das nicht. Innerhalb von 35 Tagen müsst ihr die gesammelten WLAN-Informationen löschen. Von 2008, von damals war das, ja, als sie mit ihren Streetview-Autos da durch England gebraust sind. Ansonsten besteht der Straftatbestand der Missachtung eines Gerichts. So, und jetzt müssen wir mal sehen, was da passiert. Denn diese Kamerafahrten, die haben, glaube ich, schon 2007 sogar begonnen. Die wurden ja dazu genutzt. Nee, das darf man nicht sagen. Es ist ja ganz zufällig so gewesen und Google wusste ja gar nichts davon und das war auch gar nicht angeordnet und gar nicht gemacht. Das war einfach nur eine verfahrenstechnische Panne, dass Google gleichzeitig mit den Fotos, die sie gemacht haben, auch die Informationen über WLAN-Netze aufgezeichnet hat. Und deswegen kann Google auch nichts dafür und deswegen sind sie auch nicht schuld an dieser Sache. Dass Google heute WLAN-Daten nimmt, um GPS-Positionsbestimmungen noch zu verbessern oder zu verfeinern, ist ihm wahrscheinlich alles nachträglich eingefallen. Naja, in England müssen sie die nun löschen und insgesamt ist, glaube ich, England jetzt das 11. Land, wo Google in dieser Richtung auf die Finger geklopft wird.
Was mich dabei wundert, ist, dass die nicht freiwillig sagen, wir löschen alle Daten. Es gibt sowieso jetzt überall Probleme. Die halten ja an allem, was die irgendwann mal eingesammelt haben, so richtig fest. Wirklich dann, bis irgendwo ein Richter bei denen vor der Tür steht und sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du richtig, richtig, richtig bestraft. Das ist wirklich erstaunlich, dass die Googles da nicht was vernünftiger sind. Es ist doch an sich eine seriöse Firma.
Ja, aber Google ist es ja nicht allein. Was ist denn mit Facebook passiert? Eine Softwarepanne und 500 Millionen persönliche Daten und Telefonnummern oder so etwas wurden rausgegeben. Das tut uns aber leid, wir von Facebook. Wir wollten das gar nicht. Wenn man zu dumm ist, Software zu schreiben und die einzusetzen und zu überwachen, sollte man sowas gar nicht machen dürfen, meine ich mal. Denn das ist ja wohl Dummheit. Klugheit war es bestimmt nicht, wenn solche Fehler passieren. Sagt dir Chess etwas? Project Chess?
Nein.
Sagt dir nicht. Es hat nichts mit Schach zu tun, sondern das ist ein Projekt, welches Skype als geheimes Programm begonnen hat, mit den Sicherheitsbehörden, wie die einfacher Zugang zu Kommunikation im Netz bekommen können. Gut, damals gehörte Skype noch zu eBay. Mittlerweile hat Apple sich diese Sache da gekrallt und gibt keinerlei Auskunft mehr, ob dieses Project Chess immer noch aktiv ist, ob man immer noch zusammenarbeitet. Ich meine, die Gerüchte waren ja schon lange da, dass bei Skype irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwie mit und ab gehört wird und sonst was. Ich denke, mittlerweile ist es rausgekommen, dass tatsächlich Skype aktiv an einem solchen Projekt mit den US-Sicherheitsbehörden gearbeitet hat. Ob die das wohl jetzt ausgebaut haben, seit es bei Apple ist, abgeschaltet, gar nicht mehr mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten? Naja, wahrscheinlich werden die Blinden auch bald wieder Farbe sehen können.
Kein Problem. Wir hatten so immer
Es ist doch ganz klar. Guck mal, die Leute geben doch, sie haben nichts zu verbergen. Sie geben doch ihre Daten ganz, ganz freiwillig an diese ganzen sozialen Netzwerke. So, und jetzt braucht doch der Geheimdienst niemand mehr zu zwingen, zu verhören, kein Gerichtsurteil mehr, niemanden abzuhören, keine Schlapphüte in die Ecken zu stellen, niemanden hinterherzufahren. Nein, sie gehen einfach zu Facebook und Co. und sagen, gibst du Daten, fertig. Es ist doch so schön geworden, diese Welt.
Ja, die Schlapphüte freuen sich, die brauchen nicht mehr so viel zu laufen. Ob die Ermittlungsergebnisse besser sind als vorher, weiß man einfach nicht. Es gibt ja keine Kontrollgruppe dazu. Aber du sprachst eben ja von der Panne, die bei Facebook passierte. Wer ja auch immer wieder im Kreuzfeuer steht wegen mangelnder Sicherheit, ist Microsoft. Jetzt soll ja wahrscheinlich im August diesen Jahres das Windows 8.1, also die nachgebesserte Windows 8-Version, rauskommen. Und da möchte man sich den Vorwurf an sich nicht so sehr gefallen lassen, dass man nicht genug für die Sicherheit getan hat. Deswegen hat Microsoft einen Preis ausgelobt, $100.000, wenn man in Windows 8 in der Vorabversion, die jetzt im Juni rauskam, eine Sicherheitslücke findet. Also wenn man über eine Schwachstelle Code ins System einschleusen kann, dass man aktive Exploits, dass man aktuelle Sicherheits, diese Speicherverwürfelung heißt das bei denen, ASLR, oder dass man die Datenausführungsverhindern umgehen kann. Und wenn man das Ganze noch richtig dokumentiert und ein Proof of Concept abliefert, bekommt man von Microsoft $100.000. Ich meine, das ist immer noch billiger, als einen gescheiten Tester zu bezahlen. Aber es ist doch mal ein Versuch, die Sicherheit auch in ein neues Produkt reinzubringen. Es gibt dann auch noch, mit der Version soll ja der Internet Explorer 11 kommen. Wenn man da etwas findet in der Vorabversion, bekommt man immerhin noch $11.000, wenn man da eine Sicherheitslücke findet. Und wenn jemand noch eine Idee hat, wie man die Sicherheit von Windows 8.1 verbessern kann, kann man bis zu $50.000 von Microsoft bekommen. Das ist doch mal eine Maßnahme, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Man, okay, Microsoft spart sich damit auf der einen Seite wahrscheinlich Gehälter. Auf der anderen Seite wissen wir ja aus den ganzen wirklich hervorragenden Open-Source-Projekten, dass die Community beim Testen und Finden von Sicherheitslücken sehr, sehr aktiv ist. Und da sind sicherlich eine Haufen Leute, die da sitzen, versuchen, diese Sicherheitslücken zu finden, um dann nebenher sich mal, naja, 100.000 sind nicht ein paar, aber sich nebenher mal etwas Geld zu verdienen. Das 100.000 Dollar ist wahrscheinlich mehr als das Jahresgehalt der meisten, die da im Testen sitzen. Und wir als Anwender, wir können uns freuen auf ein Produkt, das von einer großen Testermenge untersucht worden ist, auch intensiv getestet worden ist und nur nicht nur einfach mal drauf gucken und sagen, okay, das sieht ja ganz schön aus. Denn das ist ja das Problem, diese Beta, gibt es ja schon immer diese Beta-Programme, dass man ein Produkt vorab in die Menge reinbringt oder in die Community reinbringt und sagt, ja, und wenn ihr was findet, dann sagt uns mal Bescheid. Der Erfolg ist, dass die meisten das dann runterladen, mal probieren, mal ein bisschen rumspielen, sagen, ja, sieht ganz gut aus oder ach, da sind ja Fehler drin, das schmeiße ich direkt wieder weg. Jetzt ist eben durch diesen Anreiz, durch das Ausloben der Preise, ist eben der Anreiz, sowas wirklich zu testen, viel größer. Ich finde es eine schöne Sache, wie schön andere Firmen sowas auch anfangen.
Ja, auch eine andere Sache. In Paju, das ist eine südkoreanische Stadt, die zwar in der Nähe der nordkoreanischen Grenze ist, da hat LG eine Firma und die haben angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr ein Display auf den Markt bringen wollen, und zwar ein OLED, welches flexibel ist, in einer Größe von 73 mal 92 Zentimeter. Also ganz schön. Sie haben nicht verraten, was es ist, ob es sich um Glas handelt, so ein Glassubstrat eigentlich. Das wäre ja nicht so wirklich biegbar. Gut, eine Fensterscheibe kann man auch biegen, bis sie bricht, aber ob es mit Kunststoff funktioniert, das ist auch noch nicht so ganz klar. Es ist also doch sehr geheimnisvoll, obwohl sie haben ernsthaft gesagt, ja, wir bringen diese OLEDs der Generation 4.5 noch in diesem Jahr auf den Markt. So, jetzt muss man mal abwarten, was passiert. Die 55 Zoll OLED-TVs, also das ist so ungefähr guten 1,40 Meter Diagonale, die gibt es ja bereits in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Einmal als herkömmlicher, als planer Schirm und einmal als gebogenes Display. Und wenn ich mir das jetzt überlege, dann meinen die damit wahrscheinlich gebogen. Es ist nicht so, dass man es aufrollen kann, in die Jackentasche stecken kann, sondern wie früher die Röhrenfernsehgeräte, die hatten ja auch gebogene Bildschirme, weil die Röhren eben so waren. Inwieweit die wirklich so flexibel sind, dass man sie knicken, falten oder sonst was kann, da müssen wir nun mal abwarten, wenn es auf den Markt kommt. Sie haben jetzt erstmal getönt und tönen weiter mit einer UHD-Auflösung. Das sind 3840 mal 2160 Pixel und ähnlich wie Panasonic und ich glaube Sony auch, die auf der CES bereits Prototypen gezeigt haben, wollen also auch jetzt die LG-Leute auf den Markt kommen. Nur, wie gesagt, Hauptaugenmerk soll auf einem flexiblen Display liegen, im ersten Schritt wohl für ein Smartphone.
Auch nicht mit 73 Zentimeter.
Nee, das nicht. Die Smartphones, die liegen so irgendwo im 5-Zoll-Bereich oder 6-Zoll-Bereich oder sowas. Das haben sie ja schon gebracht und das lässt sich sogar ein bisschen biegen. Das habe ich schon im Video gesehen. Aber naja, wie ist das mit dem Krug? Wir müssen ja sowieso erstmal abwarten, wenn es kommt, wie es aussieht. Und dann frage ich mich auch, wenn ich so ein großes Display hätte, welches flexibel wäre, was mache ich denn damit? Wo wickel ich das denn drum? Oder nehme ich das als Kopfkissen?
Wenn es extrem groß ist und man biegt das etwas, dann hat man so einen Surround-Effekt, als ob das Bild etwas um einen rumgehen könnte. Man guckt also nicht vor einen planen Schirm, sondern guckt in einen Kasten rein.
Tja, Könnte ich mir vorstellen. Es gibt immer neue Entwicklungen und es ist sehr schön, dass es neue Entwicklungen gibt. Und es gibt eigentlich immer neue Sachen, über die wir berichten könnten. Aber mit dem Berichten ist für heute Schluss. Wir sind am Ende unseres Audiocasts angelangt. Wir grüßen alle ganz herzlich nochmals von hier, auch in die Schweiz. Da soll es ja auch Leute geben. Ein Leut und eine Leutin, die wir auch ganz herzlich grüßen. Und dann grüßen wir den Thomas Ritter, der unseren Shop betreibt. Der wartet darauf, dass mal wieder was passiert umsatzmäßig. Und dann heben wir den Daumen hoch. Und Heinz, wie war der Satz?
Auch ich hebe den Daumen. Wieso? Satz, den darf ich ja nicht mehr sagen. Ich habe ihn ja falsch zitiert. Ich schäme mich ja schon.
Immer ein Bit übrig behalten.
Das ist dein Satz.
Tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.